Recht schönen guten Abend, willkommen zur Hans-Jessen-Show. Ja, es ist ein Monat vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen und gehört haben. Vor zwei Wochen ging es einfach nicht. Da war ein sowas von wichtiges Fußballspiel. Nein, das hatte andere Gründe. Heute wäre ein sowas von wichtiges Fußballspiel. Und trotzdem, wir haben gesagt, nee, heute machen wir das. Ich bin nicht alleine, sondern Canan Bayram ist bei uns. Canan, das ist eine Premiere. Das ist zum ersten Mal, dass in diesem Format, an diesem Tisch, eine Frau mitsitzt. Mm. Ich bin sehr glücklich darüber. Wirklich. Es ist nervig, wenn immer nur Kerle da rumsitzen. Und dann wird zu Recht gefragt, wieso sitzen da nur Kerle? Es gibt so viele kluge und gute und politisch interessierte Frauen. Jetzt bist du da. Für die, die dich noch nicht kennen, sag mir noch mal, wer du bist.
Also Canan Bayram ist mein Name. Ich bin 55 Jahre, von Beruf Rechtsanwältin, aber eine, die rechnen kann. Ich habe auch eine kaufmännische Ausbildung. Ich bin seit 2017 direkt gewählte Abgeordnete, die einzige direkt gewählte Abgeordnete in der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und ich hatte das Vergnügen, die Nachfolge von Hans-Christian Ströbele in Friedrichshain-Kreuzberg und Prenzlauer Berg-Ost anzutreten und direkt zu gewinnen. Ja, das ist, bin ich.
War das, als du sagst, ich hatte das Vergnügen, die Nachfolge von Hans-Christian Ströbele anzutreten. Wie viel Ironie, Selbstironie war bei dem Vergnügen mit dabei? Also die, die ihn kennen, ich kenne ihn auch ein bisschen, das ist ein... Der Hans-Christian kann ein ganz schön harter Knochen sein, ne?
Ja, also ich habe ja gesagt, ich möchte auch in seinem Sinne dieses Direktmandat für die Grünen gewinnen, um in, auch mal gegen die Grünen aufzustehen in der Fraktion. Und ich denke, das ist mir gut gelungen. Und da geht es natürlich auch ein Stück weit darum, dass dieser Wahlkreis streitbar ist. Und dass ich eben gestritten habe für die Wählerinnen und Wähler in meinem Wahlkreis und dabei halt auch keine Rücksicht genommen habe auf Parteiinteressen oder Fraktionsinteressen, sondern ich stehe für die Wählerinnen und stehe ja jetzt auch wieder im Wahlkreis als Direktkandidatin zur Wahl. Also das heißt, ich gehe auf keine Liste, ich sichere mich nicht ab, sondern ich möchte das Votum der Menschen, die in meinem Wahlkreis wohnen, damit ich sie vertreten kann, so wie ich repräsentative Demokratie auch verstehe.
Das ist ja Gesetzeslage. Abgeordnete sind nur ihrem Gewissen verantwortlich. So steht es da. Das ist bei den einen mehr und bei den anderen weniger der Fall. Ist das aber so, ich meine, knapp die Hälfte des Bundestages sind ja direkt gewählte Abgeordnete männlichen und weiblichen Geschlechts. Ist da ein Unterschied? Kannst du den feststellen zwischen denen von euch, das sage ich jetzt mal parteiübergreifend, die direkt gewählt haben? Habt ihr ein anderes Selbstbewusstsein, ein anderes Standing als die, die über die Liste reingekommen sind?
Kann man das sagen? Ich kann das schwer vergleichen, weil eben in meiner Fraktion bin ich ein Unikat und das manchmal zum Ärgernis der Kolleginnen in meiner Fraktion, inwieweit das bei anderen Parteien vergleichbar ist, den... Ich sag mal, diese Untersuchung habe ich mir nicht vorgenommen in der letzten Legislatur. Aber es ist natürlich auch so eine Kultur, wie tickt eine Partei, wie ticken die Abgeordneten. Ich wüsste nicht, mit wem ich mich da vergleichen sollte.
Okay, hätte ja sein können, dass es sozusagen ein Club oder eine überfraktionelle Organisation der Direktgewählten gibt.
Nee, gibt es nicht. Gibt's nicht.
Du hast jetzt zweimal gesagt, habe auch schon mal manchmal meine Partei geärgert. Welches waren denn in der abgelaufenen Legislaturperiode die zwei, drei Punkte, wo du sagst, ja, da hat vermutlich meine Partei als Gesamtorganisation den meisten Ärger mit mir gehabt?
Na, ich würde jetzt einzelne Abstimmungen vielleicht anführen. Also das fing natürlich schon mit Jamaika an, dass ich komplett dagegen war. Und,
du hättest Lindner nicht gewählt, wenn er nicht von sich aus...
Ja gut, der Lindner stand ja für nichts zur Wahl.
Aber
den Lindner hätte ich niemals gewählt, das stimmt.
Ja. Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Und genau. Du hättest auch nicht Merkel gewählt in einer Jamaika-Koalition. Genau. Das hattest du damals, glaube ich, gesagt. Wenn es dazu kommt,
genau,
meine Stimme kriegt Merkel nicht.
Genau. Und dann gab es halt eine Kontroverse natürlich zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr, weil ich da dagegen gestimmt habe. Aus verschiedenen Gründen. Ich habe das meist in persönlichen Erklärungen ausführlich dargelegt. Und dann gab es zum Infektionsschutzgesetz, gab es eben auch Kontroversen. Da habe ich auch ein paar Mal anders abgestimmt als meine Fraktion. Und gegen die Ausgangssperre habe ich mit einigen anderen auch vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt.
Kannst du die Bedenken gegen, wenn wir jetzt bei diesem Thema Pandemiebekämpfungs-, also Restriktionsmaßnahmen sind. Kannst du das auf einen Begriff bringen, warum du gegen Maßnahmen oder Regelwerk zur Durchsetzung von Maßnahmen gestimmt hast? Gibt es da sozusagen eine Überschrift, unter die du das bringen kannst? Was hat dich daran gestört am Ende?
Na, das Demokratiedefizit. Mhm. Also Menschen müssen Maßnahmen verstehen können, um eben ihre Anliegen dem Staat anzuvertrauen. Und wenn halt der Eindruck entsteht, die wissen nicht, was sie machen, also gerade Spahn, also ich weiß ja immer nicht, was der kann, ich sehe immer nur, was der nicht kann. Und wenn das dann passiert und dann willkürliche, unsinnige Maßnahmen ergriffen werden, dann laufen wir Gefahr, dass die demokratische Legitimation infrage gestellt wird. Und das sehe ich als eine Gefahr für unsere Demokratie.
Diese Kritik wird ähnlich formuliert, jedenfalls vom Wortlaut her manchmal, von Leuten, die man dann als Verschwörungsanhänger, als Impfskeptiker bis hin zu Corona-Leugner manchmal bezeichnet. Aber in dem Punkt trifft sich eure Kritik?
Also ich bin ja viel auf der Straße und habe diese Demonstrationen, die gerade auch hier in Berlin stattgefunden haben, von Menschen, die ohne Maske so eine Art Corona-Karneval abfeiern. Das finde ich verantwortungslos. Mhm. Also das ist nicht meine Art. Meine Kritik ist eher konkret hinsichtlich der ergriffenen Maßnahmen. Also eine Ausgangssperre, wenn sie nicht als eine Maßnahme im juristisch sauberen Sinne gesehen wird, um tatsächlich die Pandemie einzudämmen. Wenn es halt so eine Maßnahme ist, von der man sagt, damit verhindere ich, dass Leute von A nach B gehen, dann ist das einfach Quatsch. Dann ist das juristisch problematisch und dann ist es mir eigentlich egal, wer das noch kritisiert. Mhm. Dann kann ich nicht schweigen, sondern da muss ich das kritisieren.
Ihr sollt mitdiskutieren. Ihr habt die Möglichkeit, euch mit anrufen, hier in das Gespräch einzuschalten. Ihr könnt euch melden über WhatsApp, über Telegram oder über E-Mail. Das steht in der Videobeschreibung, wie das geht. Redaktionspraktikant Thilo nimmt das dann auf, also schreibt einen Namen, schreibt vielleicht ein Stichwort. Und heute sind die Chancen ganz gut, dass dann im Verlauf der nächsten anderthalb Stunden ihr mit euren Wortmeldungen einkommt. Wir sind sehr gespannt, das ist eine Wundertüte. Keine Ahnung, wer da anrufen wird, aber wir nehmen alles entgegen, solange es nicht unflätig ist. Ne?
Genau.
Ja. Okay, also meldet euch, wir freuen uns. Ihr könnt auch im Chat schreiben, auch das wird Thilo versuchen, hier mit reinzubringen, für die, die sich nicht trauen. Aber es ist eigentlich eine Call-in-Sendung. Also ihr telefoniert doch sonst auch mit Menschen, dann traut euch das auch mal hier. Das ist immer schöner, wenn man direkt miteinander reden kann. Tim bleibt euch überlassen. Also alles, was ihr mit einer linken, grünen Abgeordneten gerne bereden wollt. Du bist, hast du eben schon gesagt, Janan, viel auf der Straße, sowieso immer. Ne? Manche wissen, deine politische Karriere hat in einer ganz anderen Partei angefangen, in der SPD, aber da hast du schon Berliner Wahlkreise gewonnen durch Straßenarbeit.
Richtig.
Dann hast du die Partei gewechselt und die Leute haben wieder gesagt, oh nö, Janan ist gut, die wählen wir auch mit einem anderen Logo. So war das?
Genau so war das. Also es war sogar teilweise so, dass ich die Ergebnisse noch verbessert habe von Wahl zu Wahl. Ja, und das gibt einem natürlich Kraft und Bestätigung.
Welche Erfahrungen, nein, andersrum gefragt, unter Politikern heißt das manchmal auch Klinken putzen. Das ist ja keine schöne Bezeichnung, Klinken putzen, Haustürwahlkampf. An Infoständen am Wochenende rumlungern und Rosen verteilen oder was auch immer. Ja, das war mehr die andere Partei. Macht dir das wirklich Spaß?
Ja. Also ich gehe jetzt nicht bis in die Haustür der Menschen, sondern meistens stelle ich halt einen Stand irgendwo hin und dann ist da ja so ein grüner Schirm dabei. Mhm. Und damit gebe ich mich sozusagen zu erkennen als eine, die gesprächsbereit ist. Und die dürfen dann auch mal kommen und über das reden, was sie an der Grünen Partei vielleicht nicht so interessant finden. Mhm. Oder können sich eben auch über tagesaktuelle Themen austauschen. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie gut informiert die Leute sind, ehrlich? Wie sehr sie das annehmen, ja, wie sehr sie die Gelegenheit nutzen, mit einer Politikerin über bestimmte Themen zu diskutieren. Und mittlerweile ist natürlich auch viel über die Medien. Also im Prinzip ist ja jeder Austausch über E-Mail, über Postkarte, über Brief, auch so ähnlich wie der Wahlkampfstand. Der Wahlkampfstand, den genieße ich im Moment halt auch, weil in der Corona-Zeit war ja so diese körperliche Begegnung nicht in dem Maße möglich. Jetzt trage ich meistens am Stand auch eine Maske, aber so dieser direkte Austausch mit den Menschen und die Überprüfung auch dessen, was ich mache, anhand der Reaktion der Menschen.
Gib ein Beispiel dafür. Was heißt die Überprüfung dessen, was ich mache? Wie findet das statt?
Ja, das ist zum Beispiel, wenn ich über so einen Bundeswehreinsatz entschieden habe und dann Menschen mich ansprechen und sagen, warum sind sie gegen diesen Einsatz? Ne? Mhm. Und dann findet eben das Gespräch statt. Dann kann ich eben erklären, ich war vor Ort, ich habe mir eine Meinung gebildet, ich habe die Lageberichte gelesen. Ich sehe nicht, dass unabhängig davon, ob man militärische Maßnahmen gut oder schlecht findet, dass es überhaupt einen Plan gibt. Ja, und das ist ja schon mal sehr schlecht und das versteht jeder Mensch. Jeder Mensch versteht, dass es keinen Sinn macht, dass du etwas machst, wo du keinen Plan hast, wo du anfängst, wo du aufhörst. Und deswegen ist ja dieser Ausstieg jetzt zum Beispiel aus Afghanistan ist so planlos, wie er angefangen hatte. Mhm. Und das ist etwas, was viele Menschen bewegt. Und da kann es mir auch passieren, dass mich Leute auf der Straße ansprechen und sagen, das fanden wir gut, was sie da gemacht haben. Genauso habe ich aber Diskussionen, wenn es zum Beispiel darum geht, wie die Grünen sich zu einer bestimmten Thematik verhalten haben. Also das sind so Dinge, die dann mit mir am Stand sozusagen ausdiskutiert und ausgetragen werden. Also was so ein typisches Thema ist, was sie gerne mit mir diskutieren, sind diese Antriebstechnologien. Also es ist halt so, dass mir Leute sagen, vor allem auch viel Menschen in Kreuzberg, die Migrations-, meist türkischen oder arabischen Migrationshintergrund haben und halt fragen, warum willst du das Auto nicht oder warum wollt ihr das Auto nicht oder warum sperrt ihr diese Straße mit einer Diagonalsperre? Und ich versuche dann halt zu erklären, dass es natürlich um Klimaschutz geht, dass es um Verkehrssicherheit geht, dass es eigentlich auch um ihre Kinder geht. Und aber es ist natürlich besonders schwierig, wenn die Leute sagen, die Ziele teile ich ja. Mhm. Also ich will zum Beispiel auch Verkehrssicherheit für meine Kinder, deswegen fahre ich die mit dem Auto zur Schule. Weil oder die U-Bahn ist ja so unsicher. Und darüber sich auszutauschen, auch in dem Bewusstsein, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann in einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft, das auch aushalten muss und trotzdem gemeinsam über die Lösungen diskutiert, die uns in den Zielen ja oft einen. Ja, und das sind oft ganz spannende Diskussionen. Da lassen die sich manchmal noch Unterlagen schicken mit Zahlen. Und das finde ich immer wieder faszinierend, wie interessiert, neugierig und halt auch gut informiert die Leute sind.
Hier gibt es eine Frage aus dem Chat. Wieso bist du eigentlich nicht bei der Linken?
Also das ist tatsächlich, wenn man so in der Bundestagsfraktion die Kollegen erlebt, also ich habe halt zum Beispiel zur Amira Mohamed Ali, die war im Rechtsausschuss ein sehr gutes Verhältnis, die jetzt Fraktionsvorsitzende ist, oder ich habe mit der Gökay Akbulut gemeinsame Veranstaltungen zu Grundgesetz für alle gemacht. Also mit einzelnen Leuten ist es interessant. Was mir fehlt, ist so dieses Konzept. Also nur dagegen zu sein, reicht mir nicht. Ich will gestalten. Und ich will Antworten für
das würden aber, das würden für aber die Menschen.
Ich sage Ihnen nur, auf Bundesebene, ich meine, die haben vier Gruppierungen. Und die letzte Fraktionswahl hat das nochmal so auf eine Art und Weise offengelegt. Also für mich ist es keine Option. Ich hatte sozusagen eine Entscheidung, 10 Jahre SPD. Die bereue ich auch nicht. Und die war interessant und bin jetzt seit 12 Jahren bei den Grünen und das ist meine politische Heimat und ich
geworden?
Also so mit der kritischen Haltung, die ich habe, ist das mir mehr Heimat und wahrscheinlich bin ich eben auch so, dass ich streitbar bin und die Korrekturen vornehme, die für mich wichtig sind. Die Linke ist für mich keine Option.
Dann wird, da du ja sozusagen jetzt als die Grüne Heimatbeauftragte dich nochmal identifiziert hast, stimmt es, wird gefragt, dass es bei den Grünen Überlegungen gibt, Baerbock doch noch durch Habeck zu ersetzen?
Nein, ist Quatsch.
Wirklich?
Ja.
Es wird aber von manchen geschrieben, dass es solche Überlegungen gäbe.
Ich kenne niemanden, der ernst zu nehmen ist, der solche Gedanken hat.
Am Ende, das ist ja ungewöhnlich, die Partei, die Grüne Partei, hat es ja den beiden in Frage kommenden Kandidat überlassen. Einigt euch selbst und wir unterstützen dann den, der es ist. Hättest du auch genauso gut Robert Habeck, wenn es anders gekommen wäre, unterstützt, wie ich mutmaße, dass du Annalena Baerbock gestützt hast?
Also das sind beides realpolitische Freundinnen, die ich mit Einschränkungen okay finde, aber ich halte das für total überflüssige Debatte. Sorry.
Okay. Ja, welches sind die Einschränkungen? Weil du sagst, mit Einschränkungen finde ich die okay.
Ja, das sind realpolitische Freundinnen. Also bei den Positionen bin ich eine linke Grüne und eine linke Grüne war, da geht es natürlich um Auslandseinsätze, Friedenspolitik, da geht es um Fragen im Zusammenhang mit Verteilung, Gerechtigkeit, da geht es auch um Themen, die wir aus einer linksgrünen Perspektive, und da bin ich ja auch eine der drei Koordinatorinnen unserer parlamentarischen Linken, die wir anders sehen. Und jetzt ist es eben so, dass die beiden Vorsitzenden eher dem realpolitischen Flügel angehören und damit müssen wir klarkommen, aber jetzt deswegen irgendwie eine von beiden besser zu finden, fällt mir gar nicht ein.
Es gibt die Position, die vielfach vertreten wird, gerade von Seiten der Linken, jetzt nicht der Linken als Partei, sondern der politischen Linken insgesamt, die sagen, die Grünen sind inzwischen auf dem Trip, die machen sozusagen alles, um endlich in die Regierung an die Macht zu kommen. Was sagst du denen denn dann?
Ja, also das ist eine Sicht auf die Partei und auch die Fraktion, die ich so nicht bestätigen kann. Es ist wirklich so, dass wir sehr viele wirklich gute Fachleute haben, die für die Themen, die sie bearbeiten, sehr brennen. Und da ist es sozusagen immanent dem Ganzen, dass du das, wofür du brennst, auch umsetzen willst. Wir haben Konzepte in der Flüchtlingspolitik zum Beispiel. Wir haben Konzepte in der Wohnungspolitik und das wollen wir umsetzen und nicht irgendwie zu gucken, wie andere Mist bauen. Ja? Und von daher ist es schon so, dass nach vielen Jahren, in denen die CDU mit verschiedenen Partnern Mist gebaut hat, der Wunsch und auch der Druck da ist bei der Klimapolitik, aber auch bei der Sozialpolitik, tatsächlich mal andere Wege zu gehen Und deswegen würde ich schon sagen, es ist der Anspruch da. Das kann ich für viele Kollegen aus der Fraktion sagen, mit denen wir uns ja inhaltlich austauschen, aber nicht um jeden Preis.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, Jamaika, da hätte Merkel deine Stimme nicht gekriegt. Würde Laschet deine Stimme bei Schwarz-Grün kriegen?
Also das macht ja gar keinen Sinn, wenn wir eine Kanzlerkandidatin haben, der ich meine Stimme geben will. Mhm. Also das ist für mich irgendwie so völlig indiskutabel.
Ja, aber nun mal angenommen, das Wahlergebnis wäre ein solches, dass deine Kandidatin nicht Kanzlerin werden könnte, sondern eine Regierungsbeteiligung, von der du eben gesprochen hast, dass man die will, um umsetzen zu können, wenn es dann doch Laschet sein müsste?
Also ich denke, dass es wirklich gar keinen Sinn macht, wenn man selbst mit einer Kanzlerkandidatin antritt, jetzt irgend so ein Laschet Lushida aus Nordrhein-Westfalen zu thematisieren. Sorry, aber das ist wirklich, weißt du, in dem Stadium, wo ich auf die Straße von morgens bis abends gehe, um dafür zu werben, zu sagen, wir wollen nicht Anhängsel von irgendwelchen Totalversagern sein, sondern wir wollen jetzt wirklich mal diese, nicht nur dieses Land und die Stadt Berlin, sondern wir wollen die Welt retten und den Klimaschutz vorantreiben, dann weiß ich gar nicht, ist die Antwort eigentlich ziemlich naheliegend.
Laschet Luschi, hast du eben gesagt. Hübsch, hübsch, hübsch. Kleiner Versprecher, aber Laschet doch Luschi. Hier wird gefragt, warum ist Cem Özdemir eigentlich nicht in der CDU?
Das solltet ihr ihn selber fragen. Aber ich meine, es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob derjenige diese Parteitagsrede von mir kennt, wo ich halt mal da so eine Anekdote aus dem Wahlkampf 2017.
Du hast zitiert, darauf legst du immer Wert. Bring das Zitat doch nochmal.
Also es war natürlich so, dass ich als Kandidatin ein Grußwort sprechen durfte und dann habe ich so aus
dem... War Parteitag in Berlin, ne?
Genau, das war der Parteitag in Berlin und dann durfte ich eben dort reden und dann habe ich gesagt, ich erzähle denen mal so ein bisschen, wie mein Wahlkampf läuft. Und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich irgendwie so eine Unterstützergruppe gehabt und dann war dann eine Frau, die halt sagte, naja, wieso sind hier so wenig Leute bei dem Treffen? Ist doch kein Wunder, die beiden Vorsitzenden haben doch das Charisma von CDU-Ortsvereinsvorsitzenden. Ja, und dann waren alle ganz entsetzt, wie kann die denn sowas sagen? Und ich so, ja, ich habe doch nur eine Geschichte erzählt, aber das
ja, ich habe ja nur zitiert, ich habe nur zitiert. Ja. Du weißt aber schon, dass man, wenn man etwas zitiert, in gewisser Weise auch mitverantwortlich gemacht wird für den Inhalt des übermittelten Zitats, ne?
Ich habe halt gedacht, ich kriege Verständnis für meine schwierige Lage von meiner Partei und dem war aber in Teilen nur so, die haben mir hinter vorgehaltene Hand, haben sie gesagt, hast du auch recht.
Aber ja, wirklich?
Ganz viele Leute haben, endlich spricht mal eine aus, aber so ist das. Im Türkischen gibt es so dieses Sprichwort, wer die Wahrheit sagt, wird aus 9 Dörfern verjagt. Also für viele war es die Wahrheit, aber man wollte das nicht so auf offener Bühne hören.
Hat es da gerade zu diesen beiden Personen, also es waren Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt, die beiden Personen, um die es da ging, haben die irgendwann mal darüber lachen können mit dir zusammen oder?
Jedenfalls nicht, wo ich dabei war. Aber der Katrin, also mit der Katrin Göring-Eckardt, da war ja die Situation, dass sie wieder kandidiert hat für den Vorsitz der Fraktion und aus dem realpolitischen Lager und für das linke Lager war ja Toni Hofreiter und auf einmal kam der Cem Özdemir und wollte auch Fraktionsvorsitzender werden. Und da habe ich natürlich die Mehrheiten für Toni Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt organisiert als eine der Koordinatorinnen. Und insoweit, glaube ich, war Katrin zumindest nicht traurig, dass ich da gerade war und ihr die Mehrheiten organisiert hat. Wie Cem das gefunden hat, da weiß ich nicht, müsste man ihn mal fragen.
Kann ja sein, dass der Minister wird.
Ich denke nicht, dass das sein kann.
Nee? Staatssekretär?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich finde das auch alles so, so schwierig, weil es ja eigentlich auf die Kompetenz ankommen sollte. Mhm. So. Und deswegen kann ich da, mir habe ich die Fantasie nicht mehr, ihn mir vorzustellen in diesen Rollen.
Oh, 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 oh.
Aber ich gebe zu, ich bin Juristin und habe selbst schon in Ministerien gearbeitet. Also ich weiß, welches Anforderungsprofil da gilt.
Ja, und es gibt diesen schönen alten Film, diese Klamotte, die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Aus Ende der 60er Jahre mit Gerd Fröbe, der musste dann als Offizier, der nicht fliegen konnte, so ein altes Flugzeug fliegen. Und dann saß er da drin mit der Bedienungsanleitung in der Hand und sagte, es gibt nichts, was ein deutscher Offizier nicht könnte. Das ist vielleicht manchmal auch die Anforderung an Leitung von Ministerien oder so. Gibt nichts, was ein Berufspolitiker nicht könnte?
Nee, ich sehe das ganz anders. Mhm. Ich mag Verwaltung. Also da sind total gute Leute. Und die wissen auch ganz viel. Und deswegen ist so das Klügste, was jemand machen sollte, der so Verantwortung für so ein großes Schiff wie so eine Verwaltung übernimmt, der sollte das gut leiten können und der sollte gut mit dem Haus arbeiten. Also da sehe ich eher, dass das gehört zu gutem Regieren dazu. Ja,
verwalten können.
Ja, aber auch gute Gesetze schreiben können.
Ja.
Also gute Gesetze schreiben können, die dann von der Verwaltung gut umgesetzt werden. Mhm. Ich halte diese ganzen, sind ja so fast kindliche Träume, wenn ich dann mal der Minister bin und so, ja, von wegen. Mhm. Wenn du Minister bist, dann musst du dir den Respekt deiner Belegschaft erstmal verdienen und musst das mal beherrschen, was du irgendwie umsetzen willst. Als Politik ist ja erstmal eine Idee. Und dann braucht es Gesetze, um es zu konkretisieren. Und es braucht eine Exekutive, um es auszuführen. Und das muss klug ineinander greifen. Und dann gibt es natürlich die Gerichte, die eingeschaltet werden, wenn mal was nicht glatt läuft.
Joschka Fischer war Minister und manche sagen, im Grunde der effektivste grüne Bundesminister. Und er war Nulljurist. Mhm. Er hat ein relativ kompliziertes Ministerium. Dieses Auswärtige Amt ist Schlangengrube und ich weiß nicht noch was alles zusammen und tausend Fettnäpfe. Was hat den denn eigentlich qualifiziert und ist er, also
wir
er
wissen ja nicht, wie gut er gewesen wäre, wenn er besser qualifiziert gewesen wäre. Das ist so. Also ich meine, der ist jetzt auch nicht für mich der tolle grüne Minister.
Ne? Ja.
Also der
bei den
grünen
Frauen war er nicht immer der beliebteste.
Ja, das scheint dann bei mir auch als grüne Frau so der Fall zu sein. Also ich denke mir mal, was hätte da vielleicht ein grüner Minister auch bewerkstelligt, wenn er was drauf gehabt hätte. Also seine Biografie ist ja für viele Leute auch spannend, aber ich glaube eben tatsächlich, das ist ein Beruf.
Mhm.
Ne? Und da braucht es Qualifikationen, das ist schon ganz gut, wenn es so ist.
Mhm.
Und da sind viele kluge Leute, da muss man sich jetzt wirklich nicht so vorstellen, dass die jetzt alle darauf warten, dass da irgend so ein grüner Oberminister denen die Welt erklärt.
Nochmal ein paar Fragen. Aha, setz doch mal bitte die Knöpfe in dein Ohr. Den anderen auch, da ist noch einer dran.
Ja.
Auf der anderen Seite. Ja, okay. Gut, wer ist denn jetzt dran in der Leitung? Hier sind...
Hallo Hans.
Ja?
Hallo Tanan. Jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nein, ich wollte sagen, wer ist da und hallo und was möchtest du wissen oder sagen?
Ja, ja, grüßt euch erstmal. Ich bin Patrick, 30 Jahre alt. Und ich wollte ein bisschen über den Wahlkampf der Grünen sprechen und dann noch was für gesellschaftliche unter welchen gesellschaftlichen Herausforderungen dieser Wahlkampf so ein bisschen stattfindet. Ich bin so ein bisschen, ehrlich gesagt, verwundert, jetzt wo der Wahlkampf immer oder die Bundestagswahl immer näher rückt, dass mir immer stärker auffällt, wie wenig die Grünen aus den Schwächen der Union so ein bisschen rausholen. Das ist eigentlich so in der Kürze mein Thema.
Mhm. Kannst du das an ein, zwei Punkten festmachen, wo du sagst, da ist doch diese massive Schwäche und warum macht diese grüne Partei da nichts draus? Hast du da ein Beispiel?
Also besonders ist es mir aufgefallen an zum Beispiel der Korruptionsaffäre, ich nenne es jetzt einfach mal Korruptionsaffäre, weil aus meiner Sicht ist es letzten Endes nichts anderes, um die Masken. Das war, glaube ich, im Februar. Und dass daraus sehr wenig politisches Kapital geschlagen wird. Man sieht jetzt derzeit, gerade in Bezug auf Annalena Baerbock, dass gerade von Konservativen oder von der Union besonders auch, ein sehr starker ad hominem Wahlkampf geführt wird oder ein sehr trumpistischer Wahlkampf, wenn ich so sagen darf. Und ich finde ehrlich gesagt, daraus könnte man noch aus den konkreten Sachfehlern, die die Union oder die regierenden Parteien, also SPD und Union im Bund einfach derzeit begehen oder auch begangen haben, auch im Kontext der gesamten Legislatur, da könnte man eigentlich viel mehr rausholen.
Jana, und was sagst du dazu?
Also ich gebe das einfach mal so weiter. Das ist ja eine Beobachtung, die wahrscheinlich auch eine Strategie erfordert, die dann halt in der im Bundesvorstand, in der Partei diskutiert werden muss. Das ist jetzt auch, sage ich mal, nicht völlig überraschend. Ich glaube, der Anrufer ist da, der Patrick ist da auch nicht ganz alleine mit dieser Beobachtung. Deswegen vielen Dank für den Hinweis. Ich nehme das gerne mit und sage das denen hier. Das ist ja nicht weit von hier.
Also jetzt bist du aber sehr milde. Du sagst, ja, das ist ja vielleicht nicht alleine. Würdest du denn diesen Eindruck teilen? Würdest du dir auch vorstellen oder wünschen, dass die Partei insgesamt sozusagen die, wie Patrick das genannt hat, Fehler oder Schwächen der Konkurrenz schärfer angeht?
Na, wir haben ja, ich habe ja auch selbst eine Rede zu dem Thema gehalten. Wir haben ja die Dinge diskutiert, wie zum Beispiel Nebeneinkünfte, Lobbyregister und eben auch den Tatbestand der Abgeordnetenbestechung tatsächlich in den Blick zu nehmen. Und wir haben das sehr scharf angegriffen. Also gerade die Reden von Britta Hasselmann bis hin zu strukturellem Gebaren der CDU in Bezug auf solche Dinge wie die Maskenaffäre. Und natürlich war das, steht da der Vorwurf der Korruption im Raum. Die Staatsanwaltschaft hat da ja auch Durchsuchungen vorgenommen. Das sind sehr ernste Dinge. Und in diesem Bundestagskontext gab es dazu Plenardebatten. Wie gesagt, ich habe da selbst an einer teilgenommen und habe halt gesagt, wir müssen beim Thema Abgeordnetenbestechung den Tatbestand ändern. Der ist im Moment so, dass er faktisch gar nicht greift. So. Deswegen ist das ja eine richtige Beobachtung, dass es aber jetzt nicht so vorkommt. Und da geht es natürlich darum, wie trägt man so etwas auch in die politische Debatte. Und dafür braucht es kluge Kommunikationsstrategien. Also anderer Meinung in Bezug auf die Fragestellung, dass da jetzt was kommen muss, dass da eben auch der politische Gegner mit seinem Versagen, mit seinen Fehlern angegriffen werden muss. Es ist die Frage des Wie. Und ich sag mal, ein bisschen ist halt das Problem, im Türkischen gibt es so dieses Sprichwort, der hat kein Gesicht mehr. Das ist so ein bisschen, sage ich mal, in Anführungszeichen, die Spezialität der CDU. Die hat so viel Dreck am Stecken gehabt, also Augustus Intelligence und dann dies und das. Also die haben so viel Dreck am Stecken gehabt, dass die Leute auch nichts mehr erwarten von denen. Und diese unterschiedliche Betrachtung hinsichtlich Glaubwürdigkeit, hinsichtlich der Anforderungen des Erwartungsmanagements der Wähler. Da denke ich, ist es leider den Konservativen gerade sehr gut gelungen, von sich selbst abzulenken. Das haben die einfach krass drauf und dagegen müssen wir kluge Strategien entwickeln und wir haben ja noch ein paar Wochen vor uns.
Ja, aber dann würde ich da direkt einhaken, weil du auch die Korruption angesprochen hast. Gerade auch nochmal ein Fallbeispiel mit Augustus Intelligence. Ich sag mal, jetzt habe ich das Glück, dass ich mit einer Juristin reden darf. Wie würdest du denn zum Beispiel im Bundestag Gesetzgebung gestalten? Gehe ich mal davon aus, dass du auch wieder direkt wiedergewählt wirst, was ich mir auch sehr wünschen würde natürlich. Wie würdest du denn konkret Gesetzgebung gestalten, die diese Korruption, dass so etwas wie Maskenaffäre etc. nicht so leicht wieder vorkommen könnte? Wie könnte man diese Ausuferungen weiter eingrenzen? Stichwort auch zum Beispiel Lobbyregister. Wie würdest du jetzt, sag mal jetzt Justizministerin Canan Bayram, wie würdest du das gestalten?
Genau, aber da gibt es konkrete Anträge.
Sondern als Bundestagsabgeordnete.
Ja, also ich bin ja im Rechtsausschuss, das heißt, ich habe einen konkreten Gesetzentwurf, wie ich den Tatbestand der Abgeordnetenbestechung gestalten würde, dass er wirklich greift. Und das kann man nachlesen auf meiner Homepage, Soweit vielleicht. Also, weil genau die richtigen Punkte sind das. Wir müssen Abgeordnetenbestechung unter Strafe stellen. Im Moment ist der so wischiwaschi, dass der nicht greift. Und die Staatsanwaltschaft müssen wir nicht mehr auffordern. Die geht dem sehr gerne nach.
Ja, aber dann frage ich mich auch so ein bisschen, ich komme jetzt so ein bisschen ab von diesem Korruptionsthema vielleicht auch, aber warum würde dann, ist es zumindest wieder mein Eindruck, warum würde dann quasi die Grünen möglicherweise in eine Koalition treten mit einer Partei, die doch genau der Bremsklotz in dieser Frage ist, der doch genau sich gegen solche Gesetzgebungen wehrt und letzten Endes damit das Vertrauen, sage ich mal, der einfachen Bevölkerung, einfacher Leute wie mir, in die Politik einfach runtergerät.
Ja, genau, also dafür kämpfe ich ja, dass wir eine Mehrheit haben, dass wir eine grüne Kanzlerin stellen, damit wir nicht mit diesen Leuten, sehe ich ehrlich gesagt genauso, die so viel Dreck am Stecken haben, kann man ja keinen Staat machen. Keinen Neustart, ja, genau. Keine Veränderung dieses Landes. Und ehrlich, ich bis zum letzten Wahlkampftag werde ich dafür kämpfen, dass wir eine grüne Kanzlerin bekommen. Da ist mir auch sozusagen dieses Anliegen, dass wir die Dinge, dass wir Veränderung brauchen. Für Veränderung zu werben, ist natürlich immer schwieriger als einfach so ein weiter wursteln.
Patrick, bleib noch mal am Moment am Telefon, hör zu, vielleicht magst du dich dann noch mal einschalten. Das, was du jetzt eben skizziert hast und sagst, ja, grüne Kanzlerin, dann brauchen wir die gar nicht, ist deine Zielvorstellung dann eigentlich ein, dass du sagst, wenn es nach mir geht, ich tue alles dafür, dass wir grün-rot-rot haben, oder habe ich das jetzt falsch rausgehört?
Also ich tue alles dafür, dass wir so stark sind, dass wir so viel von dem, was für mich die richtige Politik ist, umsetzen können. Aber natürlich habe ich 2016 den Koalitionsvertrag in Berlin Rot-Rot-Grün mitverhandelt und ich bin auf jeden Fall der Ansicht, dass wir progressive Mehrheiten brauchen. Ich bin auch der Ansicht, dass es demokratiepolitisch für die Konservativen besser wäre, wenn die sich mal in der Opposition erholen. Die Personaldecke bei denen ist so dünn, die haben ja kaum noch fähige Leute. Also das ist wirklich, da meine ich es gut mit den Konservativen.
Ja, zufrieden, Patrick?
Ja, also wenn das ist, also ich bin durchaus der Meinung, dass es von dir eher die Zielrichtung ist, oder so nehme ich dich halt zumindest in deiner Arbeit wahr. Muss ich jetzt auch sagen, natürlich nicht jeden Tag verfolge, aber so was ich von dir bisher mitbekommen habe, da kann ich mir das gut vorstellen. Ich teile jetzt gesagt nicht von jedem deiner Parteimitglieder oder gerade denjenigen, die im Bundestag sitzen, diesen Eindruck. Ist auch okay so. Aber hey, wenn das so kommen würde, wie du das oder wenn das so kommt, wie du das gerade skizziert hast, dann bin ich dabei.
Ja, dafür kämpfe ich.
Schön. Dann, Patrick, bedanken wir uns für deinen Impact hier.
Ja, danke euch.
Patrick, mach's gut.
Ja.
Wir gucken mal, wen wir dann als nächstes reinkriegen. Aber es gibt eine ganze Reihe Fragen, die auch über den Chat schon reingekommen sind. Warum stolpert, wird gefragt, warum stolpert Annalena Baerbock gerade von einem Fettnapf in den nächsten? Ist das eine Kampagne von außen oder schlechte Vorbereitung der Grünen?
Ja, das ist halt eine interessante Frage, vor allem mit diesem schönen Oder. Das ist.
Oder sowohl als auch.
Also, das ist vermutlich einfach eine Mischung von ganz vielen Dingen. Also, das ist so, wie ich meine, wie auch im richtigen Leben, ne? Dann läuft mal was nicht rund und dann kommt noch ein bisschen Pech dazu.
Das ist so eine der alten Fußballerweisheiten, nicht?
Könnte es sein, dass ich auch gerne Fußball gucke?
Ja,
Fußball ist wie
das Leben. Erst haben wir kein Glück und dann kam noch Pech dazu. Nein, aber das kannst du doch nicht. Also das, finde ich, reicht jetzt als Erklärung nicht hin. Was ist da falsch gelaufen?
Nein, also es geht gar nicht um richtig oder falsch. Also jetzt mal ehrlich, wenn du so lange Jahre keinen Hass, der eine vergleichbare Position anstrebt und der das auch ausgeübt hat, mit dem du dich darüber austauschen kannst, dann ist das alles aufregend. Ja, und dann machst du Fehler. Fehler zu machen, finde ich, ist okay. Wir alle machen Fehler. Es geht ja darum, wie gehst du mit den Fehlern um? Wie stehst du dazu? Und wie gehst du weiter? Ja? Und da sind wir, glaube ich, noch lange vor dem Wahltag und ich bin noch guter Dinge, dass uns einiges gelingen kann.
Ist der Begriff Rufmord, der von Seiten eurer Parteiführung da reingebracht wurde als Bezeichnung dessen, was da gemacht wird von interessierter Kreise, von Plagiatsjägern oder wie immer man den nennen will, ist der Begriff richtig?
Also ich halte dieses ganze Drumherum Gerede, das interessiert, glaube ich, die Wählerinnen nicht. Das hat auch nichts mit dem Alltag der Menschen zu tun. Und ich halte das in einer pluralistischen Gesellschaft, wo man austeilt, doch einstecken muss.
Aber das
halte ich das für eine überzogene Kritik. Also es ist halt so, dass wer sich für so ein hohes Amt bewirbt, der wird auch angegriffen, der wird hoffentlich von den Mitbewerbern fair angegriffen.
Ist das ist doch nicht fair.
Naja, die Leidenschaft, oder? Ja, das ist die Frage. Die Leidenschaft gehört ein Stück weit zur Politik dazu. Und da so diese Gratwanderung zu finden, ist die Herausforderung. Ich will das gar nicht so sehr selber auch noch mit irgendwelchen Worten belegen, wie jetzt diese Auseinandersetzungen sind oder liefen. Ich denke halt, was wichtig ist, ist die Nerven zu behalten. Jetzt nicht irgendwie in diese Angriff- und Gegenangriff-Geschichte reinzukommen, wo ja nicht mehr Politik verhandelt wird, sondern das Reden über Politik. Und ich glaube, das schreckt die Wählerinnen ab, das hilft der Demokratie nicht.
Was da aber passiert, strukturell ist doch ein Stück weit der Versuch, Glaubwürdigkeit von politischen Akteuren zu beschädigen. Und vermutlich einiges von dem funktioniert ja offenbar auch. Es bleibt was hängen. Müssen eigentlich Spitzenpolitiker immer unbedingt jeder ein eigenes Buch schreiben?
Ja, es wird komplett überbewertet, oder? Also ich weiß es nicht. Wenn man Bedürfnis hat, ein Buch zu schreiben, dann sollen sie auch Bücher schreiben. Also ich wüsste jetzt nicht, es gibt so viele Bücher, wenn es ein paar mehr oder weniger gibt. Also weißt du, ich denke, wer bin ich, dass ich irgendwelchen Leuten erzähle, ob sie Bücher schreiben oder nicht. Es gibt auch Bücher, von denen ich mir auch gewünscht hätte, dass sie nicht geschrieben worden wären, wie jetzt das von Boris Palmer.
Ah ja.
Oder von Sarah Wagenknecht oder, also ich sag mal, das gehört zu einer freien Demokratie, dass die Leute gute und schlechte Bücher schreiben und wer es liest, soll dann für sich entscheiden, ob er es gut findet oder nicht. Ich finde ja diese Wissenschaftler so spannend, die sich zurzeit so zu Wort melden und sagen, ich bin froh, dass eine Politikerin in ihrem Buch mal meine Aussage übernommen hat. Und die anderen können das auch alle machen, ja. Also das sind auch teilweise, weißt du, das sind so Aufregungen, wo ich halt den Eindruck habe, das füllt ganze Twitter-Timelines und soziale Netzwerke, aber es ist eine Ablenkung von den eigentlichen Aufgaben, weil wir stehen vor so krassen Herausforderungen beim Klima, bei den sozialen Fragen, bei Europa, in der Friedenspolitik. Es sind so viele Themen und das nutzt halt letztlich nur denen, die keine Veränderung wollen, über Bücher zu reden, die an Stellen irgendwie so oder so geschrieben wurden. Also da muss man sagen, diese Nebelkerze der Konservativen, die ist halt geölt. Ich meine, die haben ja bei der SPD immer geübt vor Jahren und jetzt wenden sie die gleiche Methode bei den Grünen an. Aber letztendlich muss man halt damit umgehen, ne? Ich glaube, es hilft halt nichts, sozusagen einen besonderen Schutz für die grüne Kanzlerkandidatin zu erwarten.
Kein Welpenschutz.
Sie ist eh keine Welpin, sie ist eine wirklich starke, gestandene Person und was ich an ihr schätze, ist ihre Neugier. Also die ist sehr fleißig, sehr neugierig, arbeitet sich gerne in Sachen ein Und ich glaube, sie ist auch tough. Mal abwarten. Sind noch ein paar Monate bis zur Wahl. Da kann noch das eine oder andere auch Positive passieren übrigens. Also da hoffe ich drauf.
Das war jetzt ein kleiner Werbeblock in eigener Parteisache. Wäre jetzt auch verblüffend, wenn du das nicht gemacht hättest. Lass uns noch mal über die großen Themen reden, die da anstehen. Dein Thema auch aus deiner Anwaltsvergangenheit und Gegenwart war auch immer das Recht auf Wohnen, auf bezahlbaren Wohnraum, auf menschliche Lebensverhältnisse. Wie ist die Gemengelage da im Moment eigentlich tatsächlich? Wir haben so eigenartige Phänomene. Die Bundesregierung hat vor ein paar Wochen mit Stolz verkündet, ihre Wohnrauminitiative, welche tolle Ergebnisse das hat. Dann hat sich in den Befragungen der Bundespressekonferenz letzte Woche herausgestellt, dass tatsächlich der Bestand an Sozialwohnungen Jahr für Jahr zurückgeht, weil eben mehr Wohnungen rausfallen als neu reinkommen. Dann gibt es die Versuche, dass die zwei größten deutschen Wohnungsunternehmen fusionieren wollen, was dann, glaube ich, Europas größter Wohnungskonzern wäre. Aber das Kartellamt sagt, haben wir keine Bedenken, weil das immer noch nicht marktbeherrschend ist. Wie ist diese Gemengelage beim Schaffen von Wohnraum, der für Menschen, die nicht zu den Wohlhabenden gehören, bezahlbar ist? Wie ist diese Situation zu beschreiben und welche Dynamik hat sie?
Also es ist eine sehr besorgniserregende Dynamik, gerade in den Städten, also in den Ballungsräumen. Ist es halt schon heute so, dass sich viele die Mieten nicht mehr leisten können. Menschen sind bereit, bis zur Hälfte und mehr ihres Einkommens für die Miete zu bezahlen. Ich sag halt immer, keiner kann sich aussuchen, ob er wohnen will oder nicht. Ja, wir müssen irgendwie alle wohnen. Und in meinen Sprechstunden kommen auch immer wieder Leute, die arbeiten und diese unsichtbaren Obdachlosen, sage ich mal, ne, die wohnen in Gewerberäumen von Freunden oder auf der Couch. Mhm. So. Also es ist eine wirklich dramatische Situation. Dann haben wir natürlich die Situation, dass im Prinzip vieles versäumt wurde. Also eigentlich erst der Verkauf von öffentlichen Wohnungen hat solche Riesen wie die Deutsche Wohnen oder Vonovia produziert. Das sind diese neoliberalen Anwandlungen in den letzten 20, 30 Jahren gewesen, die das überhaupt erst ermöglicht haben. Und die haben so eine nicht nur Marktstellung, sondern die haben auch so ein Gefälle gegenüber den Mietern. Die Mieter sind denen faktisch schutzlos ausgeliefert, weil ich sag mal, diese Dynamik des bürgerlichen Gesetzbuchs, du hast da zwei Vertragsparteien und die handeln da auf Augenhöhe irgendwelche Verträge aus, gibt ja die Realität nicht wieder. In der Realität ist es so, du hast diesen übermächtigen Vermieter, der im Prinzip mit dir machen kann, was er will, und du hast diesen schutzlosen Mieter, dessen ja Schutz letztlich von der CDU, CSU verweigert wurde. Also jegliche sinnvolle Mietrechtsanträge, Gesetzentwürfe von mir wurden abgelehnt. Im Rechtsausschuss hatten wir sehr viele Anhörungen zu dem Thema. Und es gibt natürlich auch die Gerüchte, dass die CDU das abgelehnt hat, weil sie hohe Spenden von Wohnungsbauunternehmen und Immobilieninvestoren wie zum Beispiel Christoph Gröner bekommt.
Sind das Gerüchte oder gibt es Belege dafür?
Naja, das ist zum einen gibt es natürlich die Belege aus den Übersichten der Parteispenden, die ja der Deutsche Bundestag veröffentlicht. Zum anderen gibt es die Selbstpositionierung der Spender und es gibt aber natürlich letztlich, sage ich mal, diese Geld für Verhinderung von Mietrecht, diesen letzten Belegbeweis, den muss man sich dazu denken, den haben die nicht verschriftlicht.
Das ist die Problembeschreibung, wie kommt man da raus? In Berlin wird es im Herbst einen Volksentscheid geben über die Enteignung, in Wahrheit eigentlich der deutschen Wohnen, aber ich glaube, es geht um alle Wohnungsunternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen im Bestand haben. Ist das richtig so? Ist das gut so? Findest du das gut?
Also 2017 habe ich ja schon gesagt, dass ein Staat handlungsfähig sein muss. Wenn seine Mieterinnen bedroht sind, ne, muss er ihnen Wohnraum organisieren. Und es ist niemandem zu erklären, warum für Autobahnen enteignet wird, aber nicht zu Wohnzwecken. Das heißt, der Staat muss seine Aufgabe gewährleisten, Wohnen als Daseinsvorsorge, das Grundrecht auf Wohnen umzusetzen. Und ich bin der Ansicht und habe ja auch den wissenschaftlichen Parlamentsdienst dazu befragt, dass eine Vergesellschaftung nach Artikel 15 ein Instrument sein kann, das eben diese Not auffängt und beantwortet. Denn schlimmstenfalls wäre es ja so, dass der Staat sich zurücknehmen müsste und sagen müsste, lieber Bürger, ich bin zu schwach, die Privaten sind alle so stark, die Unternehmen, und ich habe die Kraft nicht, dich zu schützen. Da wird der Bürger halt sagen, ja, wofür brauche ich dich, Staat, denn dann noch?
Das beantwortet noch nicht die Frage, bist du dafür, dass Unternehmen wie die Deutsche Wohnen und andere Vergleichbare enteignet werden?
Ja, ich habe ja die Unterschriften mitgesammelt und ich habe auch die Initiative von Anfang an beraten. Ich glaube, das Manager-Magazin hat mal geschrieben, die Bayram, die führt das alles in Berlin an und so. Mhm. Aber, oder die AfD sagt das auch manchmal im Deutschen Bundestag, weil die ja auch sehr viele Spenden von so Immobilienfuzzis kriegen. Aber das sind ganz viele junge Leute, die diese Unterschriften gesammelt haben. Das geht bis in die bürgerlichen Schichten in der Gesellschaft hinein. Und das ist letztlich eine Antwort auf die Versäumnisse der Politik. Wir hätten das im bürgerlichen Gesetzbuch regeln können. Dass das nicht gemacht wurde, obwohl die Politik und der Gesetzgeber das hätte machen können, das hat dazu geführt, dass die Bürgerinnen radikalisiert werden und die im Prinzip sagen, Mietendeckel kriegen wir nicht, besseren Kündigungsschutz kriegen wir nicht, dieses Baulandmodernisierungsgesetz, was der Seehofer hat gesagt, er redet dazu nicht, weil es so schlecht geworden ist, so einem schlechten Gesetz, was seine Leute da mit dem Herrn Lutschak hier in Berlin verwässert haben, das schützt keinen Mieter. So, und mit diesen Gesetzen haben die sich im Prinzip das selber eingehandelt, dass die Leute sagen, wenn das der einzige Weg ist, uns Mieterinnen im Bestand zu schützen, dann unterschreiben wir dafür.
Jetzt weiß die Juristin aber, Enteignung darf nicht ohne Entschädigung erfolgen. Wer soll das denn dann bezahlen, wenn die enteignet werden? Kann man sagen, jetzt haben die Mieter vielleicht, wenn es dann öffentliches Eigentum wäre, hätten eine gewisse Sicherheit auf bezahlbaren Wohnraum. Aber woher kommt die Kohle, um die zu entschädigen, die da enteignet werden?
Naja, ich meine, das sind jetzt Unternehmen mit über 3000 Wohnungen. Mhm. Ja? Und da geht es eben darum, dazu gibt es ja auch verschiedene Literatur, dass halt ein Stück weit berechnet werden muss, was eigentlich der Wert dieser Gegenstände ist und damit nicht diese Immobilienblase-Verkehrswertgeschichte. Mhm. Ich meine, es ist ja wirklich so, dass die Vonovia und die Deutsche Wohnen jetzt mit ihrem Share-Deal, wo sie fast 2 Milliarden Steuergelder sozusagen getrickst haben, um sie nicht zu zahlen, Da glaube ich, haben die gerade sehr viele Leute sehr wütend gemacht. Mhm. Und deswegen, es ist ja so, dass diese Wohnkosten, die kriegst du ja durch die Mieten sowieso wieder rein. Es ist ja kein Risiko, diese Häuser irgendwie zu vergesellschaften. Und dann geht es eben natürlich darum, da gibt es auch verschiedene Gutachten zu, in welcher Art und Weise das halt erfolgen kann. Die Frage, die sich halt stellt, ist, also dieses Wie ist ja im Prozess. Mhm. So. Und aber dieses Ob, darüber werden die Leute dann im September entscheiden. Und da ist natürlich viel Wut der Menschen, weil sie dort so eine Art Stoppschild mit dieser Zustimmung zu diesem Volksbegehren ausdrücken, dass sie der Politik halt ein Stoppschild hinstellen und sagen, es kann nicht sein, dass ihr euch für dieses Thema nicht interessiert.
weil du eben AfD angesprochen hast, die dich auch manchmal mit Flüchen und anderen belegen. Steff möchte wissen, ein paar Worte zum Abgeordneten Brandner von der AfD. Wie war denn so die Zusammenarbeit im Rechtsausschuss?
Also, ich habe ja schon bei der ersten Abstimmung gegen ihn als Ausschussvorsitzenden gestimmt. Und der hat halt echt ein paar Probleme, der Herr Brandner.
Welche?
Zum einen dieses besondere Verhältnis in seinem Bundesland mit dem Höcke und diese ganze Connection, dass der halt wirklich, wie soll man das sagen, das ist so ein sehr spezieller Mensch, der irgendwie ja aus dem Westen in den Osten darüber gegangen ist, sich da halt profiliert hat, auf so eine ganz spezielle Art und Weise. Man will ja Menschen nicht pathologisieren, aber der ist schon sehr speziell. Ich nenne den ja oft Machetenbrandner, weil er ja diesen Post hatte, wo er da irgendwie die Machete fotografiert hat und sich da suggeriert hat als der Kämpfer gegen Antifaschismus. Und bei meinen Reden quatscht er immer rein. Und ehrlich gesagt übe ich mich da in so einem gepflegten Umgang mit denen. Aber weil bei dem war halt natürlich einfach gut, dass der so viel Mist gebaut hat, dass keiner ihn mehr wollte. Und da hat er sich dann immer in so, das sind ja nicht öffentliche Sitzungen, da hat er immer so rumgeheult, dass das ja alles überhaupt nicht schlimm sei und dass man ihn dafür nicht absetzen könne. Und dann haben wir ihn doch abgesetzt. Und dann ist er vor das Gericht gegangen, hat noch nicht mal gewonnen. Also das ist eigentlich so eine Lektion in die Dinge mit dem Degen ausfechten, so ein bisschen eleganter.
Und nicht mit dem schweren Säbel.
Richtig. Und der kommt ja seitdem auch nicht mehr. Seitdem er nicht mehr Vorsitzender ist, kommt er nicht mehr in den Ausschuss. Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir ihn schneller
Ja, es stimmt. Es gibt Menschen, die gehen nur dann in Institutionen rein, wenn sie es sozusagen sehr persönlich dann irgendwie ummünzen können anscheinend. Wer wollte das wissen? Ah ja, Joachim fragt, wie beurteilst du die Rechtsextremen oder Rechtsextremismus oder Rechtsextreme in der Bundestagspolizei? War dir das, als das hochgekommen ist, vor kurzem neu? Wusstest du das schon vorher schon? Ich meine, das ist die Parlamentspolizei.
Nee, das war nicht neu.
War nicht neu?
Nee, war nicht neu. Aha. Also in allen Institutionen, Bundeswehr, Polizei, Bundespolizei, Bundestagspolizei, Berliner Polizei ist alles. Natürlich ist ja so dieses, dieses Immanente, dass die halt solche männerdominierten Gruppen, wo eben auch so dieser Chorgeist eine Rolle spielt. Und da gibt es so viele Studien zu, die sind einfach anfälliger dafür. Was für mich auch so eine seltsame Erfahrung, das war jetzt nicht die Bundestagspolizei, sondern das war das Bundeskriminalamt. Da gab es ja auch diese besondere Einheit. Und mir ist das halt passiert, als ich in Afghanistan war. Da wird man ja von denen dann mit geschützt, dass dann meine Weste, die für den nächsten Tag vorgesehen war, mit
also
meinem
deine schussfeste Weste.
Genau, mit meinem Namen so verunglimpft, geschrieben, vor meiner Tür stand. So, dass ich halt dachte, ja, siehste, die gibt's hier überall, diese Rassisten. Und ich habe dann
Das war kein zufälliger Schreibfehler, sondern
ich habe sofort, mir war es egal. Ich habe sofort angesprochen, habe gesagt, ist es nicht erste Bedingung bei der Polizei, dass man Rechtschreibung und also dass man schreiben kann, auch mit dieser Schärfe. Und zack, wurde es sofort geändert. Ja. Und als ich das dann gelesen habe über das Bundeskriminalamt und so, da habe ich halt gedacht, siehste, also die gibt's überall. Und das ist ja auch meine Rede seit Jahren schon, dass diese Strukturen eben anfällig sind. Ich bin ja Innenausschussmitglied. Was wir uns da angehört haben in diesen rechten Netzwerken, bei der Bundeswehr, bei der Polizei, bei der Bundespolizei, das ist für mich alles nicht erstaunlich. Es ist schlimm. Und wir müssten dagegen wirklich ganz, ganz dringend was machen. Das ist eine riesige Bedrohung, auch mit den ganzen Waffen und der Munition, die da ständig abhanden kommt. Das ist eine Bedrohung.
Hast du in deiner Abgeordnetentätigkeit jemals mit Herrn Maaßen zu tun gehabt, direkt zu tun gehabt?
Im Innenausschuss war der ja, ne? Der hat uns dann ja regelmäßig einen vom Pferd erzählt, habe ich neulich getwittert.
Ja.
Weil man kann ihn ja nachträglich nicht mehr ernst nehmen. Der Mann hat ja irgendwelche, wie bezeichne ich das? Ich pathologisiere ungern, aber es ist schon schwer, ihm logisches Denken zu unterstellen. Mhm.
Und war, ist das jetzt sozusagen eine nachträgliche Erkenntnis, die erwachsen ist, wegen mir gesehen durch den Filter dessen, was er jetzt so äußert, oder war das damals auch schon der Eindruck?
Naja, natürlich, ich bin ja auch eine, die Respekt vor so einem Amt hat im Sinne von, ich glaube im Prinzip an die Demokratie und jetzt gut, beim Bundesamt für Verfassungsschutz war ich schon immer ein bisschen kritischer. Mhm. Also, aber es ist halt wahrscheinlich auch eine Radikalisierung bei ihm noch weiter erfolgt, weil er eben auch denkt, dass ihm das jetzt politisch hilft. Ich glaube, der ist viel berechnender und gezielter in dem, wie er die Dinge so hochzieht, als wir denken.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Kann sein, dass ihr bald in einem halben Jahr gemeinsame koalitionstragende Abgeordnete seid.
Ja, und das kann ich mir eben nicht vorstellen.
Wie verhält es sich mit der Rieger Straße? Es ist ein bisschen auf Berlin fokussiert. Ist da ein rechtsfreier Raum oder, also es gab da auch massive auch Auseinandersetzungen zwischen Hausbesetzern, Polizei, es gab eine angebliche oder es gab eine Brandbegehung, die von manchen als Provokation empfunden wurde. Wie hast du diese Situation da wahrgenommen oder nimmst du sie wahr?
Ja, also das ist ja meine Nachbarschaft, in der ich seit vielen Jahren alle möglichen Entwicklungen mitbekomme. Und der Friedrichshainer Nordkiez war ja nach der Wende so ein Experimentierfeld für viele junge Leute. Und vieles, was so, sage ich schon mal ein bisschen besetzungserfahren aus Kreuzberg war, ist dann halt rübergekommen. Die Mainzer Straße ist natürlich so ein Riesenthema, was daraus entstanden ist. Und das sind Freiräume oder auch Schutzräume, zum Beispiel wie die Liebig 34 für querfeministische Projekte. Es gibt halt Leute, die sind heute in ganz regulären Berufen, die haben da ihre ersten Berlin-Erfahrungen gemacht. Also das ist halt ein Raum, der in diesem wilden Friedrichshain so entstanden ist. Und mittlerweile sind die sehr von Verdrängung bedroht. Also seinerzeit hat der Senat den Leuten Angebote gemacht. Die haben Verträge bekommen. Mhm. Dann haben Investoren diese Häuser gekauft und die Leute rausgemobbt. Also die Liebig 14. Die Räumung der Liebig 14 ist eben so eine sehr traumatisierende Erfahrung für die Menschen, die sich für Freiräume einsetzen, weil man gar nicht glauben konnte, dass solche Gerichtsverfahren wie der Eigentümer sie da betrieben hat. Du stellst deine Schuhe vor die Tür, das ist ein Kündigungsgrund. Und drei Jahre später gewinnst du vor Gericht, dass die Kündigung nicht wirksam war, aber du bist schon längst geräumt. So. Aber, das sind Erfahrungen, die dieser Kiez halt gemacht hat und warum eben die Leute nochmal einen anders erbitterten Kampf um diese Räume führen. weil es halt ermöglicht, dass sie anders leben, dass sie unangepasst leben, dass sie halt zu ihren Regeln leben. Ich selbst bin halt eben Juristin und bin eben auch da ganz klar, dass das nicht sein kann, dass Menschen angegriffen werden, dass Straftaten begangen werden. Das hilft meines Erachtens auch nicht. Aber das sind eben im Kampf sozusagen Themen, die da angesprochen werden. Ich selbst setze mich im Kiez für ein Miteinander der Nachbarschaft, die mittlerweile sehr unterschiedlich ist.
Ja, aber Janan, du sagst, hast ja zweimal gesagt, Freiräume, ja. Aber Freiräume können ja eigentlich keine rechtsfreien Räume sein. Und wenn es so sein sollte, wie berichtet, ich war nicht da, aber wenn es so ist, dass zum Beispiel in besetzten Häusern, wenn dann Brandmauern durchstoßen werden, Verbindungen hergestellt werden, wenn Infrastruktur angezapft wird, Strom und so weiter und so weiter, fällt das alles noch unter Freiräume, die man erhalten muss?
Also was halt schon mal wirklich für Leute, die noch nie in dem Haus waren, eine Rolle spielt, ist, dass es eher ein kollektives Zusammenleben ist. Das heißt, die Türen stehen offen, man besucht sich gegenseitig. Es ist natürlich auch ein anderer Umgang mit dein und mein. So, es ist ein kollektiveres Leben. Und in Bezug auf mögliche Räumung unter Vorschieben einer angeblichen Brandschutzsituation, das hat schon Frank Henkel 2016 versucht. Da sind die Leute natürlich auch erfahren. Der war
damals CDU-Innensenator, ne?
Ja, der war damals CDU-Innensenator und der hat den Brandschutz vorgeschoben, um sozusagen gegen die Leute vorzugehen. Dann hatten wir die Situation, dass die Polizei selbst nicht wusste, wer ist der Eigentümer. Dann haben sie einen ukrainischen Mafiosi als Eigentümer, sag ich mal, als wahren Eigentümer, weil der im Grundbuch eingetragene Eigentümer ist eine Lafon-Gesellschaft, die noch nicht mal einen Briefkasten hat, aber Briefkastenfirma ist in England.
Ja.
Genau, so. Und diese Situation hat wirklich was von, sag ich mal, Staat vorführen, per excellence. Denn der Punkt ist, der Anwalt hatte mit dem Bezirksamt die Begehung des Brandschutzes gemacht. Da wurde alles sozusagen für geklärt, angesehen. Und dann sollte aber der Brandschutzgutachter des angeblichen Eigentümers, also das geht ja auch alles so wild durcheinander, sollte dann stattfinden und die Polizei, die an dem Tag im Einsatz war, der Sprecher, mit dem ich mich da auch länger unterhalten habe, ne, der sagte, also das wird hier auf dem Rücken der Polizei ausgetragen. Ne? Der Geisel wollte sich im Wahljahr so ein bisschen stärker darstellen. Der Eigentümer will die Leute möglichst loswerden. Die Leute fühlen sich bedroht. Also ich sag ja, die Gewalt, da würde ich auch als Anwältin immer sagen, das ist kein Weg, der hilft und dass auch Steine auf Polizisten und so geht gar nicht, finde ich wirklich, muss nicht sein. Aber das heißt jetzt jedenfalls nicht, dass man nicht sich dafür einsetzen kann, dass diese Nachbarschaft vielfältig bleibt. Ne? Es gibt ja besetzte, ehemals besetzte Häuser, die sehr wohl eben eine geklärtere, sag ich mal, weniger von Verdrängung bedrohte Situation haben. Die haben diese Probleme weniger.
Wir haben einen Anrufer, glaube ich. Ich höre es räuspern. Hallo, wer ist da?
Hallo, hier ist Abu.
Abu, schieß los.
Ja, ich hätte zwei Fragen an Janan, wenn das okay ist. Also die erste Frage ist, ja, das geht so ein bisschen um den Wahlkampf der Grünen. Ich habe das Gefühl, dass die Grünen zurzeit sehr zurückhaltend sind, was das Thema Klimawandel angeht und Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Ich sehe zurzeit immer so Umfragen und man sieht die ganze Zeit, Klimaschutz ist eigentlich immer on top. Also das ist wirklich das Thema überhaupt. Und ich verstehe einfach nicht, warum auch nicht die Grünen bereit sind zu sagen, okay, wir müssen jetzt wirklich radikale Maßnahmen ergreifen. Wir müssen der Verkehr muss total umstrukturiert werden. In der Landwirtschaft gibt es Probleme, die angepackt werden müssen. Und ich habe das Gefühl, dass sie da ein bisschen zurückhaltend sind. Auch, dass man beispielsweise so ein Thema wie wie Corona gar nicht auch, mit dem Klimawandel verbindet. Ich meine, das sind ja Folgen, die wir jetzt schon spüren. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die da eigentlich etwas ruhig sind. Und ich würde gerne wissen, wie sie dazu steht und wieso man nicht versucht, da mehr draus zu machen.
Das war deine eine Frage, ne? Jetzt bleiben wir erstmal bei der
Frage,
und dann die zweite machen wir dann danach.
Ja, ja.
Du hast milde gelächelt.
Ja, ich freue mich über diese Anforderung, weil ich das auch immer sage, wir müssen wieder radikaler werden und wo ginge das besser als beim Klimaschutz? Ich bin ja auch, so wie die meisten Grünen, bei Fridays for Future mit auf die Straße gegangen, aber die Leute erwarten, wenn nicht von uns auch zu Recht, dass wir halt sagen, wir machen das sehr radikal, und die neueste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu dem Recht von jungen Leuten, die kein Wahlrecht haben, aber deren Zukunft gerade hier in Deutschland verzockt wird, sollte uns antreiben, da klarer zu sein. Also wenn ich darf, dann nehme ich genau diese Forderung mit und gebe sie an meine Parteizentrale, die nur ein Steinwurf von hier entfernt ist, von dem Studio, in dem wir sind.
Ein Steinwurf. Das wird jetzt ein Headliner. Grüne Bundestagsabgeordnete fordert Steinwürfe auf grüne Parteizentrale. Oder legt nahe, regt an. Nee, das meinst du nicht. Befriedigend die Antwort oder nicht wirklich?
Doch, also das Ding ist, wenn ich das noch ergänzen darf, ich finde, dass man ihr das auch abkaufen kann. Das sind jetzt nicht wirklich viele Leute, aber dass du dafür einstehst, dass man auch mal radikaler denken muss und das auch ergreifen, also radikalere Maßnahmen ergreifen kann und muss, ich finde, das kann man dir schon abkaufen, wenn auch nicht der ganzen Partei.
Dafür ist doch gut, dass die mich haben, damit ich immer dran erinnern kann. So sehe ich wirklich meine Rolle, weil wir haben viele leise Leute, da ist so eine Laute mal ganz gut in der Runde. Und wenn dann alle 5 Minuten sauer auf mich sind, dann kommen die nachher und sagen, naja, irgendwie hast du ja auch recht.
Hat die Zahl der leisen Leute zugenommen?
Bitte?
Hat die Zahl der leisen Leute zugenommen?
Nee, also wir haben wirklich, wenn du dir die Listen anschaust, die jungen Leute, auch hier die Aktivisten von Fridays for Future, die haben wir auf allen Listen. Wunderschön. Ich freue mich, wenn die alle reinkommen.
Okay. Abu, deine zweite Frage?
Ja, meine zweite Frage ist noch so ein ganz anderes Thema. Das geht so ein bisschen Repräsentanz, Bundestag und so weiter, Politik. Ich habe das Gefühl, wenn man sich das mal so anschaut, ist jetzt nicht gegen dich gerichtet, da sitzen eigentlich nur Juristen und am besten auch Männer, ne? Und ich frage mich, wie können wir das schaffen, dass da auch, dass nicht nur mehr Frauen, sondern auch, dass da Leute aus anderen sozialen Schichten, Menschen, die nicht unbedingt ein Studium haben, wie schaffen wir das, dass da einfach auch mal andere Gesichter reinkommen und nicht immer die gleichen gefühlt?
Sehr wichtiger Hinweis. Insbesondere ist ja meine Biografie eben auch so, dass ich mit 16 erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe und irgendwie, weiß ich nicht, ist es halt schon so, dass wir die Leute auch brauchen. Und das Problem ist so ein bisschen, dass in den Parteien in erster Linie die Leute aktiv werden, die halt studieren. Also das ist wirklich ein Problem. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel in Friedrichshain-Kreuzberg jemanden auf der Liste, der Gleisbauer ist, der aber ganz bewusst aktiv bei uns Politik macht. Und das brauchen wir mehr. Da ist schon wirklich viel dran. Und dafür müssen sich die Parteien stärker öffnen. Also das hat ja auch was mit Diversität zu tun, ja. Dass man eben mehr Leute hat, ja, dass ich dann nach meiner anständigen kaufmännischen Ausbildung doch noch Jura studiert habe, hat mir aber auch ehrlich gesagt Politik machen erleichtert. Also es ist, wenn du das schon weißt, wie so ein Staat funktioniert, dann kommst du sozusagen auch leichter rein. Und was wir als Grüne hier in Berlin vorhaben und mittlerweile auch auf Bundesebene, ist eben dieser Diversitätsrat, der halt auch soziale Herkunft und Ähnliches thematisiert. Weil wo du einfach recht hast, ist, wenn du diese Perspektive nicht kennst, also ne, sozialer Status, wenn wenn halt jemand, und ich sehe das ja teilweise auch bei den Kollegen, die entscheiden über das Leben von Leuten und kennen deren Leben gar nicht. Das ist ein Problem. Und da braucht es auf jeden Fall mehr Mischung. Wenn ich darf, würde ich noch auf was hinweisen, was ganz spannend ist, was ich jetzt auch in meinem Wahlkreis hatte, ein Bürgerinnenrat. Da werden zufällig ausgewählte Bürger zusammengebracht und die diskutieren dann politische Fragen. Und das habe ich halt gemerkt, das war so spannend, auch so von Leuten, also dieser Bürgerinnenrat, der das bei mir gemacht hat, der hat das auch aufsuchend gemacht. Also was weiß ich, war eine alleinerziehende Mutter zum Beispiel dabei, da haben sie gesagt, okay, wir organisieren das, dass du teilnehmen kannst. Manchmal muss ja auch die Hürde genommen werden. Also ich sag mal, jemand, der 10 Stunden im Krankenhaus gearbeitet hat, der muss sich dann aufraffen, irgendwie abends noch in irgendwelche Parteiveranstaltungen zu gehen. Das kannst du als selbstständige Rechtsanwältin leichter organisieren. Also ich denke, das ist ein super wichtiger Punkt, auch in puncto Demokratie. Wen repräsentiert man? Wessen Lebenssachverhalt wird eigentlich mit den Gesetzen geregelt? Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben eine Anhörung und das kann man sich auch anschauen, weil es ist ja live mitgeschnitten worden und dann ins Netz gestellt worden in diesem Bundestags-TV. Und da wurde so deutlich, dass die, die darüber entscheiden sollen, die Situation von Gewerbetreibenden überhaupt nicht kennen. Mhm. Wenn ich einen Lebenssachverhalt nicht kenne, dann kann ich auch die Lösung für die Probleme dieser Gruppe nicht entwickeln. Und da haben wir ein Riesendefizit. Und wenn sich dieses Auseinanderleben von, sage ich mal, BürgerInnen und Politikern weiter so fortschreibt, dass man zum Beispiel eher weiß, was in der eigenen Partei gewollt wird, als was im Wahlkreis vielleicht für Probleme gelöst werden müssen. Da sehe ich eine der Gefahren.
Ist es dir schon mal gelungen, Menschen aktiv in die Politik zu holen, die sozusagen nicht aus dem Lager der Akademiker, speziell Juristen, kommen?
Ja.
Ja?
Ja. Das ist auch ein Ziel von mir, weil ich kenne das selber, wie das war, als ich irgendwie so dachte, ach, diese Studierten, ne? Was haben die wohl drauf, was du nicht hast? So, also man hat ja auch einen gewissen, hatte ich auch einen gewissen Respekt so vor, als ich da an der Uni kam, dachte ich so, oh, das ist jetzt ne ganz, und dann war ich ganz erschrocken, wie schrecklich unsortiert und unstrukturiert und da habe ich Leute getroffen, die haben studiert und als ich aufgehört habe, haben die immer noch studiert. Also es war für mich schon so, für jemanden, die so ein bisschen aus der Praxis kam, war das eine Ernüchterung auch von der Illusion, die ich mir von den Studierten gemacht hatte. Ne?
Ja. Abu, danke schön. Oder hast du noch eine Frage?
Ja. Nein, danke sehr. War nett.
Okay, danke. Ciao. War nett. Ciao. Ja, guck, weil du den euren Bürgerinnenrat angesprochen hast, Thule möchte wissen, hast du dich mit den Empfehlungen des Bürgerrats Klima auseinandergesetzt? Was ja? Falls ja, was denkst du dazu?
Ja, ich finde das total spannend. Und ich bin wirklich sehr begeistert von diesem BürgerInnenrat. Und jetzt geht es eben darum, was man daraus macht. Ne? Also der Rat ist ja das eine, aber wie kann das in konkrete Politikgestaltung münden? Und da habe ich den Eindruck, haben wir mit diesem Instrument des BürgerInnenrates einen sehr guten Dialograum mit der Bevölkerung gefunden.
Ja, aber na gut, jetzt kann man sagen, ja, das eine ist das Palaver, aber wie wird aus dem Palaver Politik?
Ja, also ich habe das seinerzeit, als wir so ein Volksbegehren zur Offenlegung der Wasserverträge in Berlin hatten, haben wir so eine Art Sonderausschuss gemacht, in dem diese Vertreter des Volksbegehrens besonderes Rederecht hatten und in denen man an dem Thema mit der Regierung und den Abgeordneten diskutiert hat. Und das fände ich halt ganz spannend, wenn wir die Instrumente weiterentwickeln. Ich sag mal, solange wir labern, hauen wir uns die Köpfe nicht ein. Das ist ja erstmal der Vorteil von Demokratie. Und es muss ausgehandelt werden. Die Gesetze müssen ausgehandelt werden und die Prozesse müssen dafür gut, die Verfahren müssen gut gestaltet sein. Und Das Problem, was du beim Klima hast, ist ja, du kannst es so oder so das Ziel erreichen. Ne? Und der Konflikt über erreiche ich so oder so, führt am Ende die letzten Jahre immer dazu, dass wir die Ziele verfehlen.
Ja, eben.
Ja, und das ist die große Herausforderung. Und von daher ist es jetzt schon wichtig, dass man sich in solchen Gremien auf Ziele einigt, die dann nicht wieder von der einen oder anderen, sag ich mal, wir sind ja Demokratie, wir brauchen Mehrheiten, ne? Mhm. So. Ist ja kein großer Bestimmer, der alles entscheidet. Und von daher finde ich das halt spannend, weil dieser Bürgerinnenrat ist nochmal ein Akteur, der nicht so diese Parteiinteressen und dieses ganze Tralala an der Backe sozusagen hat. Und das ist eine Chance, dass da so ein paar Kriterien vorgegeben werden. Aber es ist harte Arbeit, mhm, und auf jeden Fall auch viel Blabla. Ohne wird es nicht gehen.
Patrick, ich weiß nicht, ob das der Patrick ist, der vorhin schon mal am Telefon war, weist darauf hin, heute haben 7 Großstädte beschlossen, sie wollen Tempo 30 einführen nach der Bundestagswahl. Würdest du das auch bundesweit wollen?
Ja.
Ja?
Ja. Also ich habe vor 20 Jahren mein Auto abgegeben, mhm, und habe natürlich das Glück, dass ich in Berlin lebe mit einer wirklich guten Infrastruktur, 2 Fahrrädern, BVG-Ticket.
Jetzt werden manche sagen, und die Fahrbereitschaft des Bundestages.
Die nutze ich gar nicht.
Ah ja.
Die nutze ich gar nicht. Deswegen ich weiß, dass es ein Privileg ist, dass es nicht alle Menschen haben. Mhm. Und von daher, also ich finde in der Stadt sowieso Tempo 30, auf den Dörfern fordert das, glaube ich, keiner.
Du hast vorhin angedeutet, gesagt, ja, wenn ich mit Menschen aus der türkischen oder arabischen, mhm, Community spreche, dann kommt manchmal so etwas durch, dass sie sagen, warum wollt ihr mir das Auto nehmen? Also sozusagen Auto, ja, als Statussymbol und so weiter.
Ja, auch als Errungenschaft.
Ja.
Ne? Also
ja,
es,
ja,
ist ja, wenn, ja, man jetzt, also auch, wenn ich das, mhm, kurz einbringen darf, mein Vorgänger Hans-Christian Ströbele, der ja altersbedingt krass aufs Auto angewiesen, ja, ist, ja, der wäre ja der Erste, der mir aufs Dach steigt. Wenn, ja, wir denen, die es brauchen, es wegnehmen würden. Das will ja keiner. Wir, mhm, werben einfach dafür, dass wir umdenken müssen. Und jedes Mal, wenn ich bei einer Demonstration dabei bin, bei einem Gedenken, wo eine Fußgängerin oder eine Radfahrerin getötet wurde in der, mhm, Stadt, dann sehe ich einfach die Gefahren, die es in der Stadt mit sich bringt. Intelligente digitale Formate, die Leute von A nach B befördern, unterstütze ich auf jeden Fall. Also das Problem ist bei dem Thema, dass wir den Bedarf und diese Überzeugung zusammendenken müssen. Mhm. Also wie jetzt eben ich kenne das ja auch, wenn du das Kind zur Schule bringst und die bringen da, karren da alle im Speed ihre Kinder und, mhm, ja, das eigene Kind ist sicher, das sitzt ja neben mir, ne? Mhm. Und die anderen, mhm, Kinder werden, mhm, da gefährdet. Und es gibt so viele Lebenssituationen und das ist wirklich der härteste Punkt, wo mir aber auch meine Wählerinnen im Wahlkreis sagen, wir wählen dich trotzdem, mhm, aber das tut uns weh. Also sie sagen auch, deswegen wählen, ja, wir euch nicht, ja, das gibt's, ja, ja, für uns nicht. Aber, ja, aber da müssen wir, glaube ich, wirklich interessante und intelligente Alternativen prüfen, weil das Auto eben so eine eierlegende Wollmilchsau ist. Die hat, mhm, einfach so viele gleichzeitige Vorzüge, auf die es zu verzichten vielen Leuten schwerfällt.
Mhm. Du hast jetzt eben sozusagen ein Beispiel dafür gegeben, was vielleicht Max Weber mit diesem schönen Satz gemeint hat. Politik sei das beharrliche Bohren dicker Bretter mit Leidenschaft und Augenmaß. wir haben wieder jemanden am Telefon. Hallo, wer ist denn da?
Ja, hallo, das ist der Rasmus.
Rasmus.
Ja. Mich würde interessieren, weil gerade die Grünen ja auch auf den Protest von Fridays for Future oder auch allgemein, was junge Menschen angeht, sich immer gerne profiliert und sagt, wir sind für die jungen Menschen da. Und man sieht ja auch an den Wahlergebnissen immer, die Grünen werden vor allem von jungen Leuten gewählt. Und jetzt würde mich interessieren, die Grünen fordern ja schon länger ein Wahlrecht ab 16. Und deswegen würde mich interessieren, warum überhaupt 16, warum überhaupt eine Altersgrenze, was ist da die Position dazu von den Grünen? Genau.
Ja, also unsere Position ist ab 16 und das kann man auch anders gestalten. Also ist ja auch in der Juristerei wird ja viel diskutiert, auch über Elternwahlrecht. Und.
Also, dass Eltern für ihre Kinder genau. sozusagen mit eine Stimme abgeben
Richtig.
Können.
Richtig. Für mich das größte Demokratiedefizit sind Menschen, die lange in Deutschland leben und kein Wahlrecht haben. Also die Diskriminierung im Wahlrecht. Und ja, also 16 ist das, was wir vertreten und das unterstütze ich auch.
Mhm. Aber da würde mich jetzt...
Ja.
Da würde mich jetzt interessieren, weil man ja der Wahlaltersgrenze 18 immer schon vorwirft, die ist willkürlich, entwicklungspsychologisch überhaupt nicht begründbar, auch juristisch überhaupt nicht rechtfertigbar. Gerade wenn man den grundgesetzlich verankerten die Volkssouveränität mit einbezieht. Aber 16 ist doch genau das gleiche Problem. 16 ist genauso wenig vertretbar, weder juristisch noch entwicklungspsychologisch oder sonst irgendwas, weil in der Demokratie, wo das Volk der Souverän ist, eigentlich niemand ausgeschlossen werden kann. Und da haben, also ich beschäftige mich schon ein bisschen mit dem Thema und 2017 hat zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Menschen, die bis dahin vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden, das waren vor allem Menschen mit geistiger Behinderung oder Menschen, die von Betreuerinnen oder Betreuern vertreten werden, dass man die eben nicht ausschließen darf, weil die Mündigkeit keine Voraussetzung für das Wahlrecht sein darf. Warum dann 16? Warum darf ein 15-Jähriger nicht wählen? Oder 14?
Ja, das ist halt wirklich juristisch nicht begründbar. Es ist halt eine Mehrheit. Es ist auch schon geübte Praxis ab 16. Gibt es ja in vielen Bundesländern.
Ja.
Und es gibt da keine befriedigende Antwort, muss ich ehrlich sagen. Man könnte es auch anders begründen. Ich habe jetzt bei dem Punkt, ehrlich gesagt, keinen Widerspruch zu meiner Partei. Aber ich denke gerne nochmal drüber nach.
Hast du eine Position, Rasmus?
Ja, also ich verstehe, also ich habe eine Position, ich finde, es steht überhaupt nichts einem Wahlalter null entgegen, also es ist überhaupt nicht rechtfertigbar von irgendwas, eben genau aus den verfassungsrechtlichen Argumenten, auch aus den entwicklungspsychologischen Argumenten, es gibt auch keine Debatte über das Höchstalter oder sowas und gerade diese Wahlalter, das schließt fast 14 Millionen Menschen aus von der Wahl und wenn man sich die letzte Bundestagswahl anschaut, eine Riesendebatte über die Grundrente zum Beispiel und das, obwohl statistisch gesehen viel, viel, viel mehr Kinder von Armut betroffen sind oder von Armut gefährdet sind als ältere Leute. Also das ist offensichtlich ein Generationenkonflikt, nicht nur was den Klimaschutz angeht, aber auch. Und ich glaube, da kann man einiges tun, indem man halt die Diskriminierung aufhört, junge Menschen nicht zur Wahl zu lassen.
Plädierst du dann für ein, wenn du sagst, im Grunde Wahlalter ab null, Säuglinge können ja nun definitiv nicht selber physisch wählen. Wie lange sollte es dann ein Elternwahlrecht geben und ab wann, würdest du sagen, dürfen Menschen tatsächlich selber ihre Wahlentscheidung treffen?
Also ich finde das Konzept vom, wie gesagt, wie du eh schon gesagt hast, das stellvertretende Elternwahlrecht super und zwar mit flexibler Altersgrenze. Da sollte man, finde ich, entwicklungspsychologisch genau hinschauen, ab wann man theoretisch in der Lage ist, zu wählen. Aber das darf keine feste Altersgrenze sein, eben damit man trotzdem auch Menschen, die unter dieser Altersgrenze sind, parlamentarisch irgendwie repräsentieren kann. Und deswegen fände ich gut, wenn man, keine Ahnung, sage ich mal, mit 12 Jahren oder so, viele sprechen davon 12 oder 13 Jahren, ist man ungefähr fähig, eine eigene Entscheidung dahingehend zu treffen. Und vorher sollen das automatisch die Eltern treuhänderisch im Sinne ihrer Kinder vergeben würden. Also ist auch kein Verstoß gegen irgendwie Gleichheit der Wahl.
Also ich habe da, im Studium habe ich meine Hausarbeit dazu geschrieben und da wurde auch teilweise argumentiert, die Religionsmündigkeit von Kindern und Jugendlichen wird ja 14 angesehen und das wäre so das Alter, wenn man ihnen zutraut, die Religionsentscheidung zu treffen, könnte man ihnen auch zutrauen, die Wahlentscheidung. Ich finde das ja auch so faszinierend, argumentativ lässt sich da sehr viel ins Feld führen, glaube ich. Und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, so, dass es so eine Art gesetzgeberische Entscheidungsprärogative gibt, sodass es halt Mehrheiten braucht. Ne? Ich meine, wir haben ja noch nicht mal eine Mehrheit für 16. Deswegen ist das eine sehr, sehr wichtige Debatte. Das sehe ich auch so, weil es ja im Moment halt ja, sag ich mal, um im Fußballbild zu bleiben, spielentscheidend ist, wie die sich das Alter verteilt. Ne? Und gerade diese neueste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz, wo es wirklich eben diesen jungen Menschen gab, die minderjährig sind, die gar nicht wählen dürfen, die aber vor einem Verfassungsgericht Recht bekommen haben, dass ihre Zukunft gerade riskiert wird. Das sollte uns alle zum Nachdenken bringen. Deswegen, ich meine das ganz ernst, wenn ich halt sage, ich schaue es mir gerne nochmal an, weil es vielleicht so in all den Jahren, die das Thema immer auch bei mir so aufgeschlagen hat, heute Abend irgendwie auch nochmal so ein Nachdenken bei mir anfängt, ob wir das nicht nochmal betrachten sollten. Soweit vielen Dank für die Anregung.
Rasmus, danke schön.
Danke. Gerne, danke.
Ich habe ein paar Jahre in Bremen gelebt und habe mitbekommen, die Debatte, als da das Wahlalter für das Landesparlament auf 16 gesenkt wurde. Das war eine interessante Debatte und es hat niemandem geschadet. Wahlalter, Joachim Meyer-Heidhus möchte wissen, weißt du, wie viele der Menschen über 18 Jahre in deinem Wahlbezirk kein Wahlrecht aufgrund ihrer Herkunft haben? Kannst du das einschätzen?
Es sind auf jeden Fall viel zu viele. Und wir haben das mal, also ich hatte mir ja mal, da war ich noch im Berliner Abgeordnetenhaus, halt gedacht, wir könnten ja in der Landesverfassung es ändern und das kommunale Wahlrecht für die Bezirksparlamente einführen. Und dazu habe ich dann einen Gesetzentwurf gemacht und dann haben einige andere rot-grün regierte Länder, die haben das dann sogar übernommen mit ihren Mehrheiten und dann wurde es von Gerichten überprüft. Das heißt, das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und ich würde halt denken, dass ja das schon, also man muss jetzt so ein bisschen unterscheiden, ne? Kommunales Wahlrecht haben die EU-Bürgerinnen, da sind sehr viele Menschen aus Italien, Spanien, in meinem Wahlkreis auch. Dann haben wir die Situation Nicht-EU-StaatsbürgerInnen, das sind vor allem türkeistämmige, arabischstämmige, die halt in Kreuzberg vor allem wohnen. Und ich würde mal vermuten, dass man da schon auf 30.000 kommt, 20.000, 30.000.
Ist eine Menge. Es gibt 12 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, nicht wählen dürfen, aber Steuern zahlen. Das ist auch eine ganze Menge. Ist das eigentlich juristisch zulässig, wenn jemand sozusagen Steuern abführt, das heißt sich materiell, finanziell am Gemeinwesen, an der Struktur des Gemeinwesens beteiligt ist, sich beteiligen muss, aber er keine hinreichende Möglichkeit hat, in die politische Gestaltung mit einzugreifen? Ist das juristisch so einfach machbar?
Ja, also das ist natürlich, wenn man sich anschaut, wie es in den USA war, no taxation without representation, das ist so das Bürgerinnenrecht eigentlich. Ne? Ja. Also wenn ich Teil einer Gesellschaft bin, dann will ich auch mitreden können. Das ist ja auch das, was man sich mal erkämpft hat. Aber es gibt auch europaweit Bestrebungen, es gibt auch europaweit unterschiedliche gesetzliche Regelung. Deswegen gibt es auch diese Diskussion um eine europäische Staatsbürgerschaft, dass man zumindest im Euroraum diese mobilen Menschen, die halt ein paar Jahre hier und ein paar Jahre dort leben, eben durch Repräsentanz teilnehmen zu lassen. Aber ja, ich kenne keine Gerichtsentscheidung, die es uns verordnet.
Ja. Es ging
und also das Problem anders. Ist, ja. Das Problem ist halt, dass es der Gesetzgeber hat Spielräume, was er regeln darf. Und Dazu fehlen einfach diese Mehrheiten. Ne? Also wir brauchen eben nicht nur beim Klimaschutz, sondern auch bei dieser Vielfalt in der Gesellschaft die nächste Generation, damit sich was verbessert, denke ich.
Canan, wir sind im Grunde am Ende mit unserer Zeit. Ich habe noch eine Frage an dich als Street-Fighting-Woman. Als politische Streetworkerin. Du kannst so viel miteinander vergleichen. Wie hat sich das Klima, die Kommunikation in diesem vergangenen Jahr, was ja kommunikativ auch ein Corona-Jahr war, hat sich da abseits der Thematik, hat sich da grundsätzlich eine Struktur verändert, wo du sagst, oh, ich fürchte oder vielleicht auch hoffe, dass das wird dauerhaft so bleiben oder eigentlich nicht?
Also ich mache mir sehr große Sorgen, habe viel mit jungen Leuten auch zu tun, die so gar nicht im Fokus der Politik standen, die diese Corona-Zeit und die sozialen Medien ganz anders prägen. Also das macht mir Sorgen, diese Polarisierung, die da nochmal eine ganz andere Dimension erreicht und die halt auch über diese kurzen Aufmerksamkeitskanäle ja Realitäten anders darstellt. Also einerseits ist es spannend, dass ich zum Beispiel bei TikTok sehen kann, was BTS macht zum Beispiel, was, glaube ich, in den 80ern jetzt nicht so auch das Interesse der jungen Leute gewesen wäre. Also die Welt dreht sich irgendwie anders, schneller. Und gleichzeitig finde ich es unheimlich spannend, wieso diese Medien die jungen Leute verändern in Bezug auf, wie muss ich sein, wie darf ich sein. Und in Corona haben unheimlich viele gelitten. Es war wirklich für viele, dass sie soziale Phobien entwickelt haben. Und da, glaube ich, müssen wir alle ein bisschen wachsamer sein, auch mit den jungen Leuten, was das eigentlich, also den Kindern und Jugendlichen, auch diese Abwesenheit von Schule, Abwesenheit von Freundschaft, teilweise dieses Verantwortungsgefühl, dieses wen anstecken oder nicht anstecken. Also das ist für mich noch so ein Riesenfragezeichen, wie sich das ändert. Ein Punkt in Bezug auf politische Kommunikation würde ich noch reinnehmen wollen, was mich als politischen Menschen an Deutschland immer fasziniert hat, war diese Meinungsvielfalt, unser Pluralismus, der uns auch so unterscheidet von anderen Gesellschaften. Und da mache ich mir im Moment Sorgen, dass diese Polarisierung im Prinzip zu so einer Art Sprachlosigkeit führen kann, dass man nicht mehr miteinander redet, wenn man anderer Ansicht ist.
Weil die Vielfalt sich wie bei einem Magneten um zwei Pole fokussiert oder konzentriert, die aber nicht mehr miteinander im Austausch sind? Ist das so?
Ja, und weil natürlich diese Algorithmen das ja genau fördern. Das ist halt die Gefahr, dass also ich genieße eben, wir hatten das ja ganz am Anfang, diesen Straßenwahlkampf auch, weil ich mich da natürlich irgendwo hinstelle, erkennbar als Grüne und in den Dialog gehe. Und ich gehe auch nicht raus aus der Beziehung und dem Dialog, wenn das Gegenüber mir nicht zustimmt. Und dieses Einander-Aushalten in unserer Unterschiedlichkeit, das ist ein Wert, finde ich, den totalitäre Systeme und Diktaturen nicht haben, die eine Demokratie auszeichnen und um die wir kämpfen müssen, an der wir arbeiten müssen.
Du hast vorhin gesagt, es gibt einzelne Abgeordnete, auch der Linken, die du ganz prima findest, mit denen du kannst. Was hältst du denn von Martina Renner?
Ja, mit Martina habe ich ja schon zusammengearbeitet, als ich im Berliner Abgeordnetenhaus war. Und ja, also
ist eine gute?
Wir haben bei den ganzen Antifa-Themen meist die gleichen Ansichten, zufällig.
Warum bringe ich den Namen ins Gespräch? Weil morgen um 12 Uhr Martina Renner live hier in diesem Studio sitzt im Gespräch mit Thilo und auch da könnt ihr euch einschalten, wenn ihr wollt. Dankeschön, das war schön, mir hat es Spaß gemacht. Danke für euer Interesse, eure Beteiligung und auch für eure Unterstützung. Ihr wisst, dieses Format wie alle anderen auf diesem Kanal gibt es nur dank eurer Unterstützung. Schönen Abend noch. Tschüss.
Tschüss.